weiß noch, dass ich das in der Werbung so total krass fand, so von wegen, wie reich müssen die denn sein? In der Werbung ist das irgendwie so ein Wohnzimmer und da sitzen so Freunde auf der Couch und dann kommt halt auf einmal jemand und hat halt einfach so eine Packung Küsschen und macht die auf und alle so yay und greifen da rein und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, die müssen total reich sein.
Ja, wow. Und in der Wohnung nebenan sitzt aber auf jeden Fall auch die Messi, dass es dich gibt, Familie.
Ja, auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, den Eichhörnchen uns wirklich aus den Händen reißen, dann verbuddeln und dann nie wiederfinden würden. Hi Jule.
Hi Anke.
Die Haselnuss.
Natürlich die, ist heute die Haselnuss.
Dran. Ich fühle mich sehr fein heute.
Ein bisschen, ne?
Ein bisschen exquisit, wie bei feinen Leuten.
Ein bisschen wie bei feinen Leuten.
Und ein bisschen so, als wären die Haselnüsse auf jeden Fall geschält.
Die Haselnüsse sind geschält. Ich finde, dass tatsächlich die Nuss auch so ein Ding ist, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss. Das ist auch ein saisonales Produkt. Also das wächst an Bäumen und es gibt eine bestimmte Jahreszeit. Da ist die reif und dann fällt die runter und dann verarbeitet man die.
Runterfallen ist ein ganz wichtiges Stichwort.
Und genau aus dem Grunde sprechen wir heute über die Haselnuss, weil jetzt ist gerade die Zeit, wenn jemand einen Haselnuss oder auch einen Walnuss Strauch?
Baum? Gibt es beides. Also Haselnuss gibt es auf jeden Fall als Strauch und als Baum. Und die normale Haselnuss ist eigentlich immer die Strauch. Die gemeine Hasel heißt sie wirklich?
Die gemeine Hasel?
Das ist so ein Strauch. Ist kleiner als ein Baum und die Baumhaselnüsse, die sind nicht so wohl geformt. Die sind oft ein bisschen platter. Und die haben eine richtig krasse Arschlochschale, die du wirklich, ich habe schon mal Baumhaselnüsse gesammelt und ich glaube, wenn ich ausziehen werde aus meiner Wohnung, werde ich hinter irgendwelchen Schränken noch Schalen davon finden, weil die wirklich durch die ganze Küche geflogen sind beim Aufknacken, ja.
Und aktuell ist die Saison, die Sirene ist bei uns und aktuell ist eben genau die Saison, wo es passieren kann, dass auf dem Boden ein paar Nüsse liegen und es ist möglicherweise in meinem Freundeskreis bereits passiert, dass man, wir embracen den Herbstmoment und Menschen sind nach Hause gegangen abends und haben festgestellt, sind an einem Park vorbeigelaufen, was liegt denn hier so rum und haben tatsächlich dann einfach die Haselnüsse einfach aufgesammelt und mit nach Hause genommen und dachten dann, Wir trocknen die jetzt mal auf dem Balkon, weil man muss, wenn man die sammelt, sie auf jeden Fall erstmal ein bisschen trocknen lassen.
Genau, das muss man ganz dringend machen. Und 6 bis 8 Wochen sogar. Richtig genau. Richtig lange.
Und naja, sie haben das Eichhörnchen vergessen.
Man sollte die halt nicht auf dem Balkon trocknen.
Sie haben das Eichhörnchen vergessen.
Auf dem Balkon ist es doch auch viel zu feucht, um die trocknen zu lassen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man sie vielleicht irgendwie in den Keller, wo irgendwie eine Form von Durchlüftung auch noch ist.
Ja, oder halt bei mir trocknen die klassisch im Arbeitszimmer auf dem Dörrautomat, der dann einfach ein Regal ist und nicht zum Dörren benutzt wird. Die Regale und Dörrautomaten sind sehr gut dafür geeignet.
Wo auf jeden Fall kein Eichhörnchen drankommt.
Okay.
Man muss sagen, also es gab dann keine Nüsschen mehr, die man selber knacken konnte. Aber
hey,
dafür
gab es richtig glückliche Eichhörner.
Und es gab wirklich die besten Videos, die ich je in meinem Leben gesehen habe, wie wirklich diese kleinen, flauschigen Tierchen auf den Balkon sind und waren ganz, ganz aufgeregt, haben sich diese Nüsse geschnappt und sie halt ganz aufgeregt in sämtlichen Balkonkästen vergraben. Naja, und mal gucken, ob im nächsten Jahr ein Haselnussstrauch aus dem Balkonkasten wächst, weil es vergessen wurde.
Ich hatte mal eine vergrabene Eichel, die dann ein kleines Bäumchen, also ich hat leider nicht bis zum Baumstatus gereicht, vorher habe ich die getötet, aber da hatte ich auch mal so ein Eichhörnchen, was im Hochbeet auf dem Balkon eine Eichel vergraben hat, die dann gekeimt ist und rauskam.
Ich habe dieses Jahr im Frühjahr meine 2,5 Balkonkästen auch neu bepflanzt und auch wirklich so alles einmal raus und neu rein. Und stellt sich raus, ich glaube, ich habe insgesamt 3 verbuddelte Erdnüsse gefunden, wo ich auch dachte, wo kommen die denn hin? Und meine Mutter dann so, ja, das waren die Eichhörnchen, das ist doch nicht dein Ernst. Und 2 keimende Eicheln auch tatsächlich. Also ich hätte auch größere Bäume auf meinem kleinen Balkon
züchten können. Kannst du froh sein, dass du nicht aus Versehen Wespen, die da überwintern, ausgegraben hast?
Nee, es war hauptsächlich die vergessene Beute von Eichhörnchen. Naja.
Ja, die müssen halt immer sehr, sehr viel eingraben, damit die dann bisschen was davon wiederfinden. Naja. Ich muss sagen, Haselnuss, ne? Bei mir lange gar keine Rolle gespielt. Es gibt so ein paar InfluencerInnen, die irgendwie in Berlin-Prenzlauer Berg wohnen und ganz selbstverständlich von den Piemonteser Haselnüssen sprechen, die ja die allerbesten sind, wo ich so denke, ja, du kommst auf jeden Fall aus einer Familie mit einem sehr großen Bücherregal, wo nicht der Brockhaus das Bücherregal füllt. Weihnachtsbäckerei, Klassiker. Und da hört es ehrlich gesagt fast auch schon auf. Ich bilde mir ein, dass in meinem Kindergarten ein Haselnussstrauch rumstand und man sich dann irgendwie im Herbst gefreut hat. Aber das war es dann auch schon fast.
Mir geht's total ähnlich. Wir hatten keinen Strauch im Garten, sodass man irgendwie so diese Saisonalität mitbekommen hätte, von wegen, die fallen jetzt runter, die werden gesammelt, die werden getrocknet, die werden geknackt oder sowas. Nee, die Haselnuss war möglicherweise so ein bisschen Teil von so einem Nikolaus-Teller oder St. Martins-Teller, aber ja. Lag dann
eigentlich
da ehrlich
dann
gesagt
auch immer unhandlich, ja. Weil man keinen Bock hat, die zu knacken und weil man als Kind natürlich auch diese kleinen Kinderhände, die kriegen die Schale gar nicht auf.
Nee, und dann hast du dir vielleicht sogar einmal den Finger eingeklemmt in der Zange und dann warst du irgendwie durch. Naja, und dann war die Haselnuss halt natürlich immer wichtiger Bestandteil von bestimmten gekauften Süßigkeiten. Auf jeden Fall sprechen wir gleich auch noch rüber. Aber sie war halt einfach, ach ja, sie war halt da. Sie wurde irgendwann später so ein bisschen zu so einer Backzutat und man hat sie halt in Gemahlen gekauft, gerade für sowas wie Zimtsterne. Und dann gab es eben so diesen Piemonteser Erweckungsmoment tatsächlich auch bei mir. Da war ich aber locker Ende 20.
Und du warst in der feinen Küche.
Auf jeden Fall, genau das. Ich hab in der Sterne-Gastro gekocht und dann kam eben eines schönen Tages mein damaliger Küchenchef aus dem Urlaub zurück und war halt zufällig im Norden Italiens, im Piemont unterwegs. Ich war Patissier in seiner Küche und er stellte freudestrahlend so ein kleines goldenes Eimerchen auf meinem Arbeitsplatz ab und sagte, Jule, probier mal, kennst du das? Und es war Haselnussmark aus Piemonteser Haselnüssen.
Haselnussmark?
Also quasi Haselnussmus,
okay.
Also einfach ganz fein gemahlene, zur Paste gemahlene Haselnüsse, wo auch oben, man musste das so ein bisschen aufrühren, weil
sich
oben
das
geile
so
Öl drauf
Öl.
War. Es hatte sich so ein bisschen getrennt, man musste das ähnlich wie Tahini, man das so ein bisschen aufrühren. Und dann dachte ich mir, meine Güte, okay, geil, pürierte Haselnüsse und habe das halt probiert und es war unglaublich. Es war wirklich, als hätte der da so einen Topf Nougat hingestellt, obwohl da kein Salz und kein Zucker und keine Schokolade dran war, sondern es war wirklich nur diese unfassbare Haselnuss aus dem Piemont.
Und wahrscheinlich hat das Eimerchen 100 Euro gekostet.
Ja, genau. Das ist wahnsinnig teuer. Und wir haben da Eis draus hergestellt und dieses Eis war es war so geil. Weil diese Haselnuss schmeckt wirklich, du weißt, ich bin immer Fan, sobald irgendwo ein DOC oder ein AOC-Siegel, also so eine herkunftsgeschützte Sache, so ein kleines Siegelchen dran ist, habe ich schon wieder meinen kleinen Fan-Schaumstofffinger an. Und bei der Haselnuss habe ich wirklich, ich habe das Trikot, ich habe den Schal, ich habe alles.
Also dann müssen wir mal kurz über die Piemonteser Haselnuss auch sprechen.
Ja,
weil
wir sprechen heute
zweimal,
auf jeden Fall drüber.
Jetzt können wir das auch gerne machen, weil jetzt sind wir ja schon, wir stehen ja quasi schon oben links am Stiefelschaft im Piemont.
Genau da. Wo man jetzt denken könnte, ich glaube, vermarktungstechnisch ist Mainstream bekannter, glaube ich, die Kirsche.
Stimmt, die Piemont-Kirsche, die es gar nicht gibt.
Und die Haselnuss, die wächst quasi daneben und die gibt's wirklich. Und ja,
die heißt, ich habe es nachgeguckt, Nocciola tonda gentile.
Und diese Nuss ist unfassbar aromatisch. Und die schmeckt schon so einfach im getrockneten Zustand, schmeckt die schon sehr, sehr gut. Und wenn die eben vorsichtig zart geröstet wird, entwickelt die ein so köstliches, duftendes Aroma, dass die wirklich, ich habe schon häufig Gebäck gegessen oder irgendwie ein Eis oder was, wo eben diese Nuss drin war. Und ich dachte jedes Mal, das ist doch Nougat, da ist doch Zucker, da ist doch Schokolade noch drin. Was haben die denn da gemacht? Was ist denn das? Und es stellt sich raus, nein, das ist einfach dieser unfassbare, wärmende, nussige, geile Geschmack von dieser Haselnuss.
Und Rösten bringt so eine Nuss auch wirklich nochmal auf das nächste Level, ne? Also das ist einfach so. Und Rösten ist eine Geduldsfrage. Ich habe gestern wieder Pinienkerne geröstet. In der Pfanne, da passiert lange nichts und dann willst du schon die Pfanne hochstellen und denkst dir so, nein, dann haben die gleich wieder schwarze Stellen und auf der anderen Seite sind die noch weiß. Ich habe jetzt schon öfter gehört, man soll sich leicht machen, die einfach im Ofen rösten. Was ist deine Meinung dazu?
Auf jeden Fall. Funktioniert auch super.
Kommt halt dann auch die Hitze von allen Seiten, ne?
Genau, es kommt die Hitze von allen Seiten. Man ist nicht die ganze Zeit mit diesem Rühren beschäftigt. Und genau das, was du sagst, es ist ja nicht so eine Sache von, ich röste mal eben 2 Minuten meine Haselnüsse. Also es kommt natürlich auch immer drauf an, willst du jetzt einen Esslöffel oder willst du 250 Gramm rösten?
Auf der anderen Seite, wenn man schon mal dran ist, dann kann man halt auch 250 Gramm machen, ne?
Vor allen Dingen, weil eben auch dieses, das Rösten verlängert quasi so ein kleines bisschen die Haltbarkeit, weil wir natürlich auch Wasser aus der Nuss verdampfen lassen. Und eigentlich ist die Faustregel, je verarbeiteter so eine Nuss ist, umso weniger lang ist sie haltbar. Also am allerhaltbarsten ist die Nuss in der Schale. Mhm. Ist die Schale runter, ist sie weniger haltbar.
Die wird dann auch irgendwann ranzig, weil die so einen hohen Fettgehalt hat.
Genau, ne? Das. Und wenn die dann auch noch, also das ist ja dann quasi die Rechnung am Ende. Nussgrieß ist am wenigsten lange haltbar im Vergleich zur Nuss mit Schale. Mhm. Aber das Rösten hat da eigentlich eher so ein bisschen den positiven Aspekt. Das heißt, man kann durchaus eine größere Charge rösten, entweder in der Pfanne mit sehr viel Geduld und da auch wirklich, da muss man regelmäßig rühren. Es sei denn, man hat, da haben wir schon mal in der Kirschfolge, glaube ich, drüber gesprochen, es sei denn, man hat diesen Betonmischer aus Kupfer, wo unten eine Brennflamme drunter ist.
Ja,
und der dreht sich halt einfach. Wenn man das hat, dann kann man in der Zwischenzeit auch die Steuererklärung machen. Ansonsten muss man da schon irgendwie in der Nähe stehen bleiben. Oder aber, und das mache ich sowohl Backofen. Mit ganzen Nüssen, als auch mit, wenn ich Nussgrieß gekauft habe, einfach auf ein Backblech geben, mit einem Backpapier drunter, 160 Grad, rein damit und dann zwischendurch irgendwie mal so nach 8 oder nach 9 Minuten checken, muss ich da vielleicht doch mal irgendwas wenden oder röstet das gleichmäßig von oben und unten. Ich finde, also natürlich sieht man es an der Farbe, was da passiert, aber man riecht das vor allen Dingen. Mhm. Sobald diese Nuss anfängt zu duften, und das gilt sowohl für die Haselnuss als auch für alles andere, was auch nicht zur Nussfamilie gehört, Erdnuss, Kürbiskern und so weiter, sobald das anfängt zu duften, ist man auf dem richtigen Weg und dann sieht man auch so eine leichte Röstung, dass die sich so ein bisschen hellbraun werden.
Und man möchte das dann so ein bisschen bis zu so einem farblich gesehen Karamellstatus eigentlich rösten, oder?
Ein ganz helles Karamell, ja, würde ich sagen.
So ein Gold-hellbraun.
Genau das, weil du sagtest gerade schon, die Nuss hat ja viel Fett. Und das verbrennt dann natürlich auch. Und bei der Nuss ist mal wieder Ding, 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 Maillard-Reaktion. Also da passieren wieder strukturelle Dinge, die dann einfach, also es ist nicht einfach nur ein Karamellisieren, sondern da passiert chemisch was anderes. Aber das Fazit ist einfach, es bilden sich Röstaromen und die sorgen dafür, dass sich das Aroma von der Nuss einfach so unfassbar versechsfacht, ich weiß es gar nicht. Von daher, Nüsse rösten ist ein Ding und das gilt eben auch für diese Piemonteser Haselnuss. Es gibt die fertig geröstet manchmal zu kaufen und ich finde, es ist so ein Unterschied, sowohl was die Herkunft der Nuss angeht, aber eben auch auf jeden Fall regionale Nüsse, die müssen nicht um den halben Erdball geschippert werden, regionale Nüsse auch einfach mal rösten und feststellen, da passiert geschmacklich ganz, ganz viel und es ist extrem geil.
jetzt habe ich eben auch so salopp gesagt, hat in meinem Leben keine große Rolle gespielt. Als ich dann drüber nachgedacht habe, gibt es natürlich schon das ein oder andere Haselnussprodukt, was da in mich reinwandert.
Definitiv.
Oder Haselnuss-Zubereitung. Ich denke sofort an die gute alte Nussknacker-Schokolade von Aldi.
Unbedingt, die mit dem Fenster.
Die mit dem Fenster, wo mindestens halbe, wenn man manchmal Glück hat, sogar ganze Haselnüsse drin sind. Ja. Wo die Schokolade ist so okay, ist eine Vollmilchschokolade, aber diese Haselnüsse sind halt so geil.
Ja.
Und es gibt auch ein, ja, ist, irgendwie heißt es Gebäck, aber irgendwie ist es auch kein Gebäck, was auch Nussknacker heißt, was auch so ein ganz klassischer Teil von so einer Konditoreiauslage oft ist, was eigentlich karamellisierte ganze Haselnüsse sind, wo unten eine Kuvertüre-Schicht dran ist. Weißt du, was ich meine? Die sind so rund, sind so wie so kleine Törtchen eigentlich, die Größe.
Aber sind die manchmal, sind das eher so Pralinen oder sind das Törtchen?
Das sind, die haben die Größe von einem Törtchen, aber die Höhe von einem Cookie. Die sind so eine bis eineinhalb Haselnüsse hoch.
Und das sind Haselnüsse in Karamell mit einem kleinen Schokosockel.
Genau.
Ich habe sie vor Augen. Ich glaube, ich habe die noch nicht so wahnsinnig häufig gegessen. Ich würde sie mir jetzt jederzeit reinfahren. Ja. Ich muss auch bei dieser, ich musste auch ein bisschen überlegen, was war denn vor diesem Haselnuss-Erweckungsmoment, in welcher Form war sie denn da so in meinem Leben, abgesehen von natürlich so Sachen wie Ferrero-Küsschen und Rocher, zu 100% habe ich geliebt.
Ja, also da müssen wir mal kurz drüber sprechen.
Auf jeden Fall.
Kommen die komplett rein in deinen Mund und dann wird gekaut oder?
Nee, es ist ein Aufbrechen. Also ich finde, man isst Küsschen auch anders als Rocher. Rocher war bei mir auf jeden Fall immer so ein, dass man die Nahtstelle irgendwie findet und auseinanderdrückt und dann erstmal so schlappt die Nougat-Füllung und dann hat man sich auf die Seite und dann die und dann hat man sich die erste Waffel mit Schokolade reingezogen und dann kam die andere Hälfte, wo die Nuss drin war, einmal im Ganzen.
Ich habe geschält. Erst die Nein. Schokoschicht abgeknabbert.
Love it.
Und dann siehst du ja die Naht und dann kannst du die auseinanderziehen. Toffifee natürlich auch.
Ja, klar.
Da ist ja auch die ganze Nuss drin.
Auf jeden Fall, bei Toffifee bin ich mittlerweile auch bei Abbeißen. Zwei Bissen.
Bei mir wird die
Die Platte oben.
Die Platte oben wird mit den Schneidezähnen rausgehebelt.
Und ich überlege
gerade. Und dann hat man mit ein bisschen Glück am Ende noch so ein bisschen von dem Außenkaramell über und die Nuss.
Ich überlege gerade, Ferrero-Küsschen war ich als Kind total obsessed, weil das eine Süßigkeit war. Es war einfach eine teure Süßigkeit. Die war so was Besonderes und die hat man dann so bei so Verwandtschaftsbesuchen an Weihnachten hat man dann so eine Packung Küsschen bekommen.
Ja, oder es lag mal ein oder zwei auf dem Weihnachtsteller,
ja,
wo man schon
maximal.
So dachte, oh,
also es war jetzt
wow.
Nicht so eine Süßigkeit, die bei uns immer im Schrank war. Nein. Und du konntest zu jeder Tages- und Nachtzeit dir einfach da so ein Ferrero-Produkt reinziehen. Das gab's nicht.
Ich finde das auch ganz interessant, dass die doch früher voll dieses Ding geritten sind, dass die jetzt wieder im Handel sind, weil sie so getan haben, als ob das alles im Sommer schmilzt, was ja totaler Bullshit ist.
Und also einfach so ein bisschen diese künstliche Verknappung.
Ja,
aber es war halt eben auch, wenn ich mich da an so Werbespots erinnere, das war halt auch so was ganz Edles. Allein auch dieses Papierchen da außenrum. Ich weiß, dass
diese goldene Pyramide, wo dann entweder die Spitze draufgestellt oder runtergenommen wurde.
Ja, genau. Und auch auf so einer goldenen Platte noch und alles irgendwie so in dunklen Farben. Und dann kam halt irgendwie so diese goldene Rocher-Pyramide. Und bei den Küsschen ist ja außen eher so eine so orange oder kupferfarbenes Papierchen außenrum.
Ja.
Und das habe ich natürlich auch total geliebt und ich habe da irgendwelche Flieger etc. draus gebastelt. Das war auf jeden Fall ein Ding. Und ich überlege aber gerade, ich glaube, in dem Küsschen ist, da sind gehackte Nüsse drin oder ist da
gehackte
eine ganze
und
drin?
Eine ganze. Also es gibt auch manchmal so Sondersorten, wo dann nicht gehackte Nüsse außen drin sind, sondern Oreo-Keks oder Stracciatella oder irgendwie sowas. Ich finde das krass, wir haben in der Kartoffelfolge das Kartoffel mal anders Lied gesungen.
Mhm.
Und das ist bei den Küsschen auf jeden Fall so dieses guten Freunden, gib mal noch ein Küsschen.
Oh Gott, ja.
Wie das so eine komplette Generation im Chokehold hat, immer noch so dieses, du siehst Küsschen und eigentlich sofort kommt bei mir in den Kopf, guten Freunden gibt man auch ein Küsschen.
Ja, und ich weiß noch, dass ich das in der Werbung so total krass fand, so von wegen, wie reich müssen die denn sein? In der Werbung ist das irgendwie so ein Wohnzimmer und da sitzen so Freunde auf der Couch und dann kommt halt auf einmal jemand und hat halt einfach so eine Packung Küsschen und macht die auf und alle so yay und greifen da rein und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, die müssen total reich sein.
Ja, wow. Und in der Wohnung nebenan sitzt aber auf jeden Fall auch die Merci, dass es dich gibt, Familie.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwann kam später dazu, finde ich, darf man auch nicht vergessen in der Haselnussfolge, irgendwann kam Giotto dazu. Weil im kleinen Giotto-Kügelchen drin ist.
Solo con Giotto.
Und dann irgendwie so diese langen Verpackungen, wo dann, Stangen, ich weiß nicht, wie Giotto, viele
ja, drei, Bällchen drei drin vier? Waren. Ach so, glaub, nee, genau.
Da waren richtig viele drin, da sieben waren, oder
aber
so.
Aber es gibt auch manchmal so quasi Stangengebinde.
Ja.
Wo dann quasi nochmal so drei oder vier Stangen in einem Stangengebinde drin sind. Ja, nee, da sind richtig viele drin. Kaufst du einfach
mal so ein halbes Bund Giotto.
Ja, da sind auf jeden Fall so viele drin, dass du dir denkst, ich kann jetzt eigentlich nicht so eine Stange aufmachen, weil sonst habe ich ja 12 Giotto gefressen. Aber das ist auch, hat auch so einen Mechanismus, dass du das auch nicht mehr zukriegst. Ja.
Nee, auf gar keinen Fall. Es ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung, die jemals wieder zuzumachen.
Das ist auch so klein, dass du dir denkst, so, ja, meine Fresse, dann esse ich jetzt halt noch drei.
Ich weiß, als die auf den Markt kamen und ich die dann halt irgendwann mal irgendwo probiert habe, ich fand die so hart geil. Allein in der Mitte ist ja das ist halt eine Haselnusscreme, die da in der Mitte drin ist.
Genau, da ist nämlich keine Nuss drin.
Da ist nämlich keine Nuss drin, aber es ist halt
außen ist halt
eine richtige Hase. Es ist auch kein Nougat, was da drin ist, sondern es ist so eine Haselnusscreme, die da drin ist. Und dann halt außenrum diese Waffel und eben noch so gehackte, ein bisschen geröstete Haselnuss. Und ich glaube, ein bisschen weiße Schokolade oder irgendwie
so. Ja, und manchmal gibt es auch bei Giotto eben so Sondersorten. Da gibt es da mal so dänischer Butterkeks oder
Spekulatius. Oh ja, stimmt, die hatte ich auch noch. Die waren wild. Aber eigentlich war ich besessen von dieser Haselnusscreme da drin. Die fand ich schon extrem geil.
Das wurde auch so geil beworben mit so einer total unabhängigen Frau, die, glaube ich, gerade aus der Asti Cinzano-Werbung rausgesprungen war und dann mit dem Fahrrad irgendwo rumgefahren ist, sich in einen Café gesetzt hat und dann gesagt hat, Café?
Solo con Giotto. Ja, großartig.
Krass, was so ein Konzern mit einem machen kann, ja, ne?
Und auch sämtliche Produkte von diesem Konzern basieren ja eben dann auch, also es gibt einfach immer so diese eine sehr geile Haselnusscreme und die wird dann einfach, die ist so das Fundament von verschiedenen Bausätzen. Ja. Und dann wird dann halt da mal das Wäffelchen hier hingepappt und dann wird dann vielleicht noch irgendwo eine kleine Milchcreme oben drauf gepackt, aber eigentlich ist Kern diese Haselnusscreme.
Hanuta, Haselnusstafel.
Ja, Bild.
Macht nichts mit mir. Gar nichts macht das mit mir.
Ist mir zu krass. Das ich hat so ein bisschen diesen boring. Vibe von, kennst du, wie heißt denn das nochmal? Kalte Hunde? Halt, ja. Kalter Hund? Du weißt schon, wo du Fett mit, also so Palmin.
Kokos, ja, genau.
Und Schokolade schichtest mit Butterkeksen.
Ja, genau.
Und das ist mir einfach, das ist mir viel zu krass.
Mir ist es zu groß und mir passiert da auch zu wenig. Da ist mir zu wenig Varianz drin.
Und ich finde, dass diese Waffel, die natürlich auch, die muss so sein. Wir haben alle diese wilde Werbung mit diesem Waffeleisen, also zumindest unsere Generation hat die vor Augen, dieses kleine Waffeleisen, as if.
Und dann Musketier, wie so eine Waffel durch die Gegend fliegt und dann kommt das Musketier und spießt es auf.
Und natürlich, die muss halt auch diesen Crunch haben, wenn du abbeißt. Ich finde, das ist ein Ding, wo du dir echt den Gaumen aufgeschlitzt hast. Regelmäßig gab es Hanuta-Verletzungen im Gaumenbereich.
Wir haben sehr viel über Fertigprodukte jetzt aus Versehen gesprochen, aber manchmal ist es auch schön, in so einem Gespräch mit dir zu entdecken, Jule, was da eigentlich, was man vergraben hatte.
Was eigentlich da war? Die Haselnuss, die war in meinem Leben nicht. Doch, sie war da. Nur halt nicht irgendwie so als diese Frucht, diese
nicht
Baumfrucht.
Nicht die Feine aus dem Piemont, sondern die aus der Produktionsstraße.
Mit sehr, sehr viel Zucker und irgendwelchen bunten Figürchen, auf jeden Fall. Und mir fiel nämlich auch, als ich überlegt habe, ja, hier Haselnuss hin und her, fiel mir ein Haselnuss-Rührkuchen. War ich als Kind obsessed mit, bin ich immer noch komplett besessen. Also wir sprechen über Rührkuchen, ist immer sowas wie Marmorkuchen, Zitronenkuchen, diese. Ja, also es gibt die halt manchmal.
Fanta-Kuchen bei uns ganz großes Thema.
Bei uns war es der Sprudelkuchen.
Fanta-Kuchen aus dem Zwergenbackbuch.
Oh, wow. Mhm. Oh, wow. Ich war irgendwie immer entweder Team Zitrone oder Team Haselnuss. Wenn da oben auch noch so eine kleine Haselnuss- oder Vollmilchglasur drauf war.
Interessant.
Das fand ich immer, finde ich heute noch extrem geil. Und genau deshalb habe ich einen kleinen, ich habe dir einen kleinen Snacky mitgebracht.
Ja,
ich liebe den. Er ist nicht von mir, sondern von der Kölner Bäckerei. Er ist von Märznicht. Dort wird er immer als Nussstange verkauft und man kann sich wirklich so, machen Sie mir mal eine dicke Scheibe,
ach so,
abschneiden lassen. Der Marmorkuchen ist vorgeschnitten, die Haselnussstange nicht und ich finde den extrem geil und ich habe ihn dir einfach mal mitgebracht, weil wir müssen in der Haselnussfolge ein bisschen Rührkuchen essen.
Der sieht auf jeden Fall extrem juicy aus.
Ja. Das finde ich ist nämlich genau wie bei Marmorkuchen, ist in der Idee geil, ist häufig viel zu trocken und der ist so saftig, das finde ich richtig gut. Oh, der riecht so geil.
Mhm. Schade, dass der früher nicht in meinem Leben war.
Ich sag's ja, Haselnussstange oder Nussstange von Märznicht. Ich finde den so, der duftet geil, der ist total saftig.
Auch.
Und es ist Haselnuss in your face.
Mhm. Es ist wahrscheinlich ein Nussgrieß drin, ne?
Mhm. Mhm. Ich nehme an, gerösteter. Er hat keine Schokoglasur, fällt mir auf.
Finde ich aber gar nicht schlecht.
Finde ich auch nicht schlimm.
Weil anderes Nussgebäck natürlich Nussecke.
Unbedingt. Wie war die in deinem Leben? Selbst gemacht, gekauft? Gibt es einen bestimmten
gekauft.
Bäcker? Bäcker oder Industrie?
Bäcker, aber auch eigentlich immer zu groß.
Ja.
Eigentlich immer so, das ist ja fast eine Müsli-Regel. Also die besteht ja, glaube ich, klassischerweise irgendwie unten ist so eine Mürbeteig oder sowas Schicht.
Mhm, genau.
Du kannst mir das als Patissier erklären, wie eine Nussecke zusammengebaut ist. Dann kommt irgendeine andere Schicht und dann kommt oben halt, das auf jeden Fall wird auch mit Aprikosenmarmelade oder mit irgendeiner Marmelade auch gearbeitet, ne? Mhm. Und dann halt oben die fette Haselnussschicht drüber, gehackte Haselnüsse und dann die Ecken und der Boden nochmal in Schokolade getunkt.
Die Nussecke, die gibt's halt in ein bisschen verschiedenen Darstellungsformen, die aber grundsätzlich sich irgendwie ähnlich sind. Aber ich finde, dass halt genau in dieser Varianz irgendwie häufig der Fehler liegt. Für mich ist eine gute Nussecke, die hat unten einen richtig schönen, bisschen mürben, aber auch nicht zu knusprig gebackenen einen Mürbteig. Und dann kommt da drauf auch nicht irgendwie so 2 Zentimeter hoch, sondern so 1 Zentimeter hoch, so diese Nussmasse. Und das ist eine Mischung aus, da ist Karamell, manchmal ist da Honig mit dran, ordentlich Nussgrieß. Und das ist auch eher so eine Chewy-Masse. Ich finde es manchmal ganz gut, wenn man da sowohl den Nussgrieß für diese Bindung, für diese Chewiness mit reinmacht, als eben auch nicht geringen Anteil von etwas gröber gehackten Haselnüssen, dass du direkt noch so einen Crunch dabei hast. Und das backst du zusammen. Und dann kommt da anschließend auf jeden Fall ein bisschen Aprikotür. Es kommt ein bisschen Aprikosenmarmelade drauf. Mhm.
Und dann wird es mal so eine kleine Säure hast, ne?
Genau. Und damit es halt auch ein bisschen glänzt. Und ne, so eine kleine Fruchtigkeit, die passt auch gut zur Haselnuss. Die Haselnuss kannst du gut mit gewissen Obstsorten kombinieren. Ich finde Aprikose da mega. Und dann wird eine Ecke oder 2 Ecken werden in eine dunkle Kuvertüre getunkt. Und manchmal kriegst du noch so Varianten mit weiße Schokolade, dunkle Schokolade, Vollmilch. Ich finde Vollmilch gar nicht verkehrt. Ansonsten wäre ich auch bei einer dunklen. Weiß wird mir manchmal zu süß.
Ja, voll, da bin ich auch.
Aber ich finde, die Sache steht und fällt echt auch mit der Größe.
Ja.
Sowohl wie groß ist das Ding geschnitten, als auch wie hoch ist diese Nussmasse. Weil ich finde, häufig kannst du auch in Bäckereien welche kaufen. Ey, die sind riesig. Da wiegt das Ding irgendwie, weiß ich nicht, 250 Gramm.
Das ist eine Mahlzeit.
Und ich finde auch jetzt, also ich freue mich total, dass ich uns so ein ordentliches Stück von dem Kuchen mitbringe. Ich könnte mir auch vorstellen, den jetzt mal kurz einzuwickeln und den Rest morgen Nachmittag zu futtern beim Kaffee.
Aber der hält sich da auch wirklich gut, weil der so juicy ist.
Genau das.
Das muss man schon auch sagen. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch darüber sprechen, warum dieser Konzern, wo wir gerade so in Erinnerungen geschwelgt sind, Ferrero, vielleicht auch gar nicht so unproblematisch ist. Aber erstmal nach dem ganzen Süßkram machen wir uns jetzt einen Salat.
Ich habe nochmal abgebissen.
Nur nochmal, um zu testen, ob es wirklich noch schmeckt.
Wir machen ein Dressing.
Wir machen jetzt einfach Salat mit Nussdressing, es wird geil.
Anke Confessions, als ich dieses Rezept in einer gewissen Abwandlung gefunden habe, dachte ich so, seid ihr eigentlich irgendwie irre, weil es ist ein Dressing, wo ursprünglich eine rohe Zwiebel zusammen mit gerösteten Nüssen und halt Dingen, die man in so ein Dressing reinmacht, Honig, Senf, Essig, Öl und so weiter, zusammen gemixt wird. Und ich dachte direkt so, also eine rohe Zwiebel, das machen wir schon mal gar nicht.
Nee.
Man kann das machen, das ist natürlich intens und bringt dazu eine gewisse Schärfe. Ich habe mich dafür entschieden, wir schnibbeln dieses Zwiebelchen in Würfel und dünsten das ein bisschen an.
Okay.
Das geht total klar.
Und püriert wird aber trotzdem.
Und dann wird es auf jeden Fall mit unseren bereits gerösteten Haselnüssen, ein bisschen Senf, ein bisschen Ahornsirup. Ich mache total gerne ein bisschen Orangensaft und ein bisschen Orangenabrieb mit dran. Ein bisschen Sherryessig, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Das wird
ich bin sehr gespannt.
Unser Dressing.
Sehr gespannt bin ich darauf.
Und wir machen dazu, ich habe hier, weil gerade Saison ist, ein bisschen Birnchen. Ich habe ein paar gekochte rote Beete, ein bisschen Feta, frische Kräuter. Und ich hätte eigentlich gerne ein Radicchio gehabt, aber habe ich nicht gefunden. Also habe ich uns nur ein paar Romaner Salatherzen, damit man noch so einen netten Salatcrunch hat, mitgebracht. Genau. Und wenn du möchtest, kannst du dich schon mal diesem kleinen Zwiebelchen widmen.
Mhm, möchte ich sehr gerne.
Und dann legen wir einfach mal los. So, und hier bei unserem sehr, sehr schönen, leckeren Dressing, das ist immer nur eine Vorgabe im Sinne von auch so, dass die Mengen...
Eine Idee,
genau, dass die Mengen einigermaßen stimmen. Aber natürlich kann man anstelle der Haselnuss eine Walnuss, eine Pekannuss, meinetwegen eine Pistazie nehmen. Ich finde, Key ist auf jeden Fall, egal über welches Produkt wir sprechen, ist Rösten. Und dann, ich mag gerne an dieser Stelle ein bisschen Orangenabrieb und Orangensaft. Wenn jemand aber sagt, auch nicht so meins, ach, dann lass doch den Abrieb weg und mach naturtrüben Apfelsaft. Geht genauso. Ich habe mich jetzt hier für einen
Oder Sherry. Nimm direkt einen Apfelessig.
Ich habe mich für einen Sherry-Essig entschieden. Und man kann auch, super lecker, habe ich neulich auch gemacht, eine Mischung aus Apfelessig und ein bisschen Apfelsaft. Oder nur eins von beidem machen und ein bisschen Zitronensaft zum Beispiel. Ich finde, man kann auch ein bisschen mit der Wahl des Senfes so ein bisschen steuern. Nimmst du einen Honigsenf, da geht auch einiges. Wir dünsten hier gerade eine kleine rote Zwiebel. Man kann, wenn man das ein bisschen süßer gestalten möchte, eine Schalotte nehmen. Später, ich bin ja echt Team wilder Kräutermix. Ich finde die Mischung aus Minze, Dill und Petersilie total super. Man kann aber auch nur eins davon nehmen oder sich ganz für was ganz anderes entscheiden und nur Koriander nehmen zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen, das ist so der Bausatz. Wir machen jetzt hier heute rote Beete und Birne. Man kann sich genauso gut für einen gebackenen Kürbis und frische Feigen entscheiden oder sowas. Es geht einfach so ein bisschen um diese Kombination aus
Frucht und Erde,
was Nussiges, bisschen was Säure, Saures. Und da kann man ja gucken, worauf man so Bock hat. So, Angoni, sind jetzt so ein bisschen Pesto-Vibes im Sinne von, ich gebe nicht von Anfang an die Ölmenge dazu, sondern ich gebe mal so ein bisschen Öl dazu.
Und dann guckst du mal.
Mix erstmal so den Grundstock. Und dann gehen wir mal ein bisschen mehr dazu, je nachdem, welche Konsistenz wir denn da gerne haben möchten.
Sieht auf jeden Fall schon sehr attraktiv aus.
Tatsächlich. Es ist eine hellbraune, dickflüssige Plempe.
Fertig, sagst du?
Ich finde es voll lecker.
Ja, geil.
Ich finde es einfach richtig lecker. Es ist nussig, es hat was, es hat Zitrusnoten, es hat eine gewisse Säure. Wir bauen das Ding jetzt zusammen.
Anke, wenn das mal nicht ein hübscher Salat ist. Das so ist richtig hübsch, ne? Das ist grün, das ist rot, hell, cremig, knackig. So richtig schönes Farbspiel.
Mhm.
Ja, kann man wie gesagt so erweitern, wie man möchte. Und wenn dann alle Fotos gemacht haben und soweit sind, wird einfach wild verrührt und es ist nur noch irgendwie eine komische braune Plempe. Aber ich finde es sehr lecker.
Ich versuche jetzt auch direkt mal so einen unhandlichen Allesbissen zu machen. Weißt du, was ich geil finde? Wenn du so Nüsse in einen Salat reinmachst, ne? Dann hast du manchmal diesen besonders gut schmeckenden Nussbissen. Wo du dich freust, dass du jetzt mal kurz an der Nuss vorbeigekommen bist.
Lecker, da war ein Nüsschen.
Wenn du die Nüsse ins Dressing pürierst, hast du die ganze Zeit die Nuss. Finde ich genial.
Wie gesagt, dieses Dressing ist nicht besonders ansehnlich, aber es ist scheißegal. Ich finde es wirklich richtig lecker. Ich mag die Orange da dran. Mhm. Man kann die skippen, man muss das nicht immer mit der Orange machen. Aber ich mag einfach dieses Nussige. Du hast ein bisschen Senf, du hast ein bisschen Säure vom Essig. Und das ist einfach so eine richtig gute, ja, so ein richtig gutes. Und ich finde auch die Zwiebel ist überhaupt, die Zwiebel nee. Ist eher.
Die macht sie eher rund einfach.
Und Konsistenz geben durch das Pektin, mhm. dass du halt dann dieses dicke, zähe Dressing hast. Und natürlich, wenn jemand einfach total gerne, was weiß ich, sich rohes Frühlingslauch oder sowas ähnliches drüber haut, dann kann man die Zwiebel halt roh lassen.
Mach einfach. Ich finde, dass der Dill total gut passt. Mhm. Dieses leichte Ätherische, sodass ich mir es eigentlich auch sofort mit einem Fenchel vorstellen könnte.
Immer.
Sofort. Ich meine, Fenchel-Orange haben wir ja in der Fenchel-Folge besprochen, passt eh. Und dann wären wir ja bei Fenchel-Orange, wenn die Orange im Dressing ist.
Ich sagte gerade noch sowas wie, boah, ich bin heute richtig vollgefressen, gerade eben noch der Kuchen da drauf. Aber ich könnte mir dieses Schüsselchen jetzt locker reinstellen.
Auf jeden Fall.
Ist schön.
Ich glaube, wenn für einen Thema Meal Prep auch so eine Sache ist, kann man das auch total schön machen, dass man dann halt sich irgendwie, weiß nicht, wann macht man Meal Prep eigentlich immer sonntags für die Woche, ne? Dass man sich das Dressing macht und dass man sich dann so für die Woche verschiedene Salatbausteine hinstellt. Ich sehe es absolut auch mit einer Kichererbse. Mhm. Ich sehe es absolut mit einem gebratenen Tofu aus der Tofu-Folge. Mhm. Also, weil dieses Dressing auch wirklich gegen, wenn ich mir so einen Sojasoßen-glasierten Tofu vorstelle, das auf dem Salat drauf, total geil.
Anke, I like. Ich glaube, das bauen wir mal ein bisschen um. Oh, das kann ich mir mal richtig gut vorstellen.
Habe ich gerade schon Kichererbse gesagt?
Ja.
Geröstete Kichererbse?
Auf jeden Fall. Mm. War auch dieser glasierte Tofu, da gehe ich total all in.
Und ich finde es eben auch einfach wirklich richtig schön, die Haselnuss mal nicht in oder auf einem Kuchen oder in oder auf einer Praline zu sehen, sondern einfach mal in so einem Humble-Salatdressing. Und auch nicht nur drüber gestreut. Also das ist wirklich für mich eine große Erkenntnis. So dieses, der Nussgeschmack zieht sich einmal komplett durch. Geil. Kann ich gar nichts anderes zu sagen.
So, ich muss mal eben zu Ende kauen. Meine liebe Anke, das wärmt mein Herz ungemein. Ich liebe alles daran. Du hast es also einfach total schön zusammengefasst. Genau so. Und du hast aber in der Vorbereitung mit leuchtenden Augen über bisschen was Ähnliches gesprochen. Du hast nämlich immer das Wort Haselnusspesto, Petersilie, Haselnuss als Pesto auf Pasta verwendet. Und seitdem fantasiere ich da ein kleines bisschen von.
Genau, also ist eigentlich genau das, was es ist. Also bei mir ist tatsächlich Pesto auch oft so eine Restenummer. Ich habe gestern Abend ein Karottengrün-Pesto gemacht mit Pistazien und Pinienkernen, weil von beidem nicht mehr genug war für ein eigenes Pesto.
Wie geil!
Und ich finde irgendwie, dass Petersilie und Haselnuss, das passt irgendwie gut zusammen. Ich kann das gar nicht genau erklären, aber es ist irgendwie ein bisschen so eine Magic-Kombi. Und da halt Pecorino rein oder Parmesan, finde ich, geht beides. Pecorino ist halt immer noch mal ein bisschen salziger als Parmesan. Ja, also Petersilien, Haselnusspesto. Klingt halt auch, das klingt, als hätte man ein großes Bücherregal.
Mhm. Finde ich genauso. Es gibt so bestimmte Kombinationen, das kann man auch dann nicht unbedingt immer so ganz gut erklären, warum das so ist, aber die passen einfach mega geil zusammen. Ich kann mir die Petersilie oder eben auch das Möhrengrün mit der Haselnuss, habe ich sofort vor Augen, was das macht und dass es halt auch was anderes ist, als was die Haselnuss jetzt in diesem Dressing zum Beispiel erzeugt. Ich finde, im süßen Bereich hast du dann auch manchmal so Kombis. Ich glaube, wir haben in der Kirschfolge über die Kombi Haselnuss und Kirsche gesprochen. Das ist mich auch so ein, weiß ich nicht, die geben sich einfach die Hand.
Manchmal sind das auch Sachen, die farblich irgendwie gut zueinander passen. Also manchmal kann man auch fast so ein bisschen danach gehen, weil so eine tiefrote Kirsche mit so einer goldgerösteten Haselnuss und so eine schöne, satte, grüne Petersilie sieht dann halt auch einfach schön nebeneinander aus. Manchmal ist das auch so. Also vielleicht kann man auch ein bisschen tatsächlich nach dem Auge gehen.
Ja, weil ich machen ja auch viele Leute, die sich auch mit Sensorik viel beschäftigen, dass bestimmte Aromen mit bestimmten Farben gekoppelt sind. Und das finde ich ist also im Bereich Natürlich auch eben dieses leuchtende, dieses dunkle Grün. Und die Petersilie ist nun mal was sehr Intensives und hat ein anderes grünes Aroma als ein Basilikum. Und die Haselnuss ist ja so ein, ja, eher so ein hellbraun. Ja, also finde ich auch, bevor ich jetzt zu schon fast spirituell abdrifte, gefällt mir total. Man muss es einfach spüren. Ja, genau. Und aber ich spüre ein Haselnuss-Pesto. Warum soll man denn nicht mal eine Haselnuss in ein Pesto mixen? Macht man doch mit allem anderen auch. Ich spüre ein Haselnuss-Pesto mit Petersilie, das spüre ich sehr, sehr stark. Und ich möchte es mir wahnsinnig gerne unter eine Portion Nudeln rühren.
Mm. Tatsächlich bin ich in Vorbereitung auf diese Episode auch so ein bisschen in Anbaugebieten rumgelaufen. Und wir haben ja eben schon gesagt, Baumhasel und Strauchhasel und so. Wird wirklich seit zehntausenden Jahren angebaut, das Zeug. Theoretisch wächst die Haselnuss in großen Teilen Europas, bis in den Kaukasus, sogar bis zum Polarkreis. Also die braucht es jetzt auch nicht so ultra krass warm. Mhm. Ist auch nur so mittelanspruchsvoll, aber tatsächlich ist es so, dass es, also obwohl die überall wächst, wird sie nicht überall produziert, im großen industriellen Stile. Und da hat sich einfach so in den letzten Jahren die Türkei ist so mit wirklich extrem, ich habe mir da so eine Statistik zu angeguckt, der Balken von der Türkei ist 5 bis 6 Mal so lang wie, also die Türkei ist auf jeden Fall das mit Abstand verbreitetste Anbaugebiet, beziehungsweise Produktionsgebiet. Dann kommt Italien, Aserbaidschan, Fischwild. Dann die USA, Chile und Georgien. Aber wenn man, also eigentlich kannst du sagen, fast alle Haselnüsse der Welt
kommen irgendwie aus der Türkei.
Am Ende kann man es so zusammenfassen, die Türkei produziert 2/3 der weltweiten Haselnüsse. Ungefähr 700.000 Tonnen Nüsse. Und wir haben ja eben auch schon über Nutella gesprochen, über Ferrero, über die Küsschen und hast du nicht gesehen. Es ist tatsächlich so, dass das OG Nutella, weil Ferrero, italienischer Familienkonzern, wurde ursprünglich mit Piemonteser Haselnüssen zubereitet. Jetzt haben wir natürlich eben schon gesagt,
das muss dann so ein Glas kosten. Das ist was Feines. Kostet ein Glas Nutella, weiß ich nicht, 52 Euro.
Ja, ungefähr so. Ist natürlich heute nicht mehr so. Mhm. Und es ist auch so, dass Ferrero mittlerweile, wir haben über die ganzen Haselnussprodukte gesprochen, 25%, ein Viertel der weltweiten Haselnussproduktion benutzt für die eigenen Produkte. Das finde ich in der Masse einfach schon total krass.
Ja, total.
Und natürlich ist man da halt auch bei politischen Fragen, ne? Weil wenn ein Konzern so mächtig ist, dann können die natürlich total krass Produktionsbedingungen vorgeben, die können total krass Preise vorgeben, die machen LieferantInnen extrem abhängig von sich. Und dann kann man natürlich schon auch mal darüber nachdenken, ob das so sein sollte, dass irgendwie ein Konzern 25% der Haselnüsse abnimmt. Also, keine Ahnung, 1/3 von den Haselnüssen aus der Türkei reißen die sich unter den Nagel. Das ist einfach nur unfassbare Marktmacht und natürlich haben wir uns eben so, so schön an unsere Kindheit erinnert. Und das ist ja auch schön und das sind ja auch schöne Gefühle, die da hochkommen. Aber dann darf man eben auch nicht vergessen, dass dahinter halt einfach fette Konzerne stecken.
Und ich finde es so krass, dass halt dieser Konzern, der schafft es irgendwie, sich weiterhin so ein bisschen zu vermarkten, als wäre das irgendwie ein italienisches Familienunternehmen.
Also es ist tatsächlich de facto ein italienisches Familienunternehmen. Also da ist es so, dass das immer noch in Hand der Familie ist. Überraschenderweise ist natürlich der Hauptsitz in Luxemburg. Können wir uns jetzt alle denken, warum. Aber ja, natürlich.
Aber es ist auf jeden Fall,
also fühlt auch sich nicht an wie Nestlé oder sowas.
Auch, also auch wenn es ein italienisches Familienunternehmen ist es und ist man hat Konzern. Sofort vor Augen irgendwie wie, was weiß ich, ältere weißhäuptige Herrschaften in irgendeiner Villa sitzen und dann sprechen die mal ein bisschen über die Verkaufszahlen. Ich glaube wirklich überall, wo ich bis jetzt meinen Fuß auf die Erde gesetzt habe, weltweit, standen regaleweise Ferrero-Produkte. Und das muss man sich halt einfach mal vor Augen führen, das kann ja dann einfach von diesem Bild, was man hat, irgendwie so ein netter Ort in Italien, wo halt irgendwie so eine Familie so ein paar Pralinen herstellt. Nee, das ist eine ganz andere Baustelle. Und das finde ich schon, also irgendwie schafft dieser Konzern es aber halt einfach marketingtechnisch, da so ganz andere Gefühle zu erzeugen. Und ich finde es total spannend, welche Zahlen du da einfach mal so hinterher lieferst und dass man das vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Wenn man kurz mal in Erinnerungen schwelgt und dann so, ah ja, Moment mal.
Du siehst natürlich in der Werbung auch diese glücklichen Familien, ne? Du siehst irgendwie die gestresste Mutter, die sich eine kleine Auszeit nimmt. Du siehst irgendwie die Familie, die am Frühstückstisch Quatsch macht und dann macht Nutella alles schöner. Du hast eine Zeit lang die fucking Fußballnationalmannschaft der Männer gesehen, die dafür Werbung gemacht hat und man so getan hat, als ob das gesund ist. Steffi Graf, Milchschnitte. 90er Jahre.
Ja, aber dann halt auch immer mit dieser Gesundoptik.
In ihrer kleinen Tennis, das ist ja auch mittlerweile verboten, solche Produkte als gesund zu bewerben, ja auch völlig zu Recht und so, ne? Das ist natürlich total krass, was du da eben ja für ein Feeling einfach dir über Jahre und Jahrzehnte einfach aufgebaut hast.
Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Und aber auch wirklich mit allen, mit allen Dingen, die so dazugehören in der Advanced-Version, ebenso diese künstliche Verknappung von wegen, ah, jetzt ist wieder der Frühjahr, die Kirschblüte.
Jetzt ist endlich wieder die Piemont-Kirsche.
Jetzt ist sie endlich wieder da und im Sommer gibt es endlich wieder Raffaello und tralala. Und
mit dem größten weißen Hut der Welt.
Ja, oh, genau. Und dann daneben dieser dicke weiße Vogel. Nein, kein dicker weißer Vogel, sondern ein großer weißer Vogel. Ach ja, mein Gott. Also dieser Konzern, der hat das Marketing-Game auf jeden Fall seit Jahrzehnten raus und ja, ist auf jeden Fall aber auch ein Konzern, der ja irgendwie die Magie der Haselnuss wie kein anderer ausschlachtet, vermarktet, innehat, Produkte damit herstellt.
Ja, weil Toffifee zum Beispiel hat für mich ein ganz anderes Gefühl. Toffifee hat für mich so eher das Werthers echte Gefühl. Das ist eher so, was man bei Oma und Opa irgendwie kriegt. Das hat für mich eher so Toffifee, weißt du?
Ja, ich glaube,
so
das ist so
was Warmes, Karamelliges, aber auch nicht so fein.
Ja, das ist bei mir halt eben genau verschoben, weil eben so dieses Rocher-Küsschen ist teuer eingepackt, ist so für fein. Und das ist das, was du so als Besonderheit von der Oma gekriegt hast. Und wenn du dann irgendwie bei Freunden zu Besuch warst und dann gab es halt mal so, das war eher was, dass halt jemand mal so eine Packung Toffifee aufgemacht hat. Das war so ein bisschen dichter am Volk.
Ja, weißt ja genau. Du? Toffifee ist demokratischer. haben wir es doch festgenagelt.
Apropos dicht am Volk, bisschen demokratischer, weiß ich nicht. Ich finde, es ist eine Information, die ich auch, es braucht relativ lange, bis ich sie verstanden habe. Wir mussten auch gerade so ein bisschen drüber nachdenken, wo spielte die Haselnuss in unserem Leben eine Rolle, bla bla bla. Nougat. Die Grundzutat, die Hauptzutat von Nougat ist, je nachdem, es könnte natürlich auch Mandelnougat sein, dann sind es Mandeln, aber eigentlich ist die Hauptzutat von Nougat, das sind Haselnüsse.
Deswegen hat Nougat auch diesen Schmelz wahrscheinlich.
Genau, ne? Das. Und zwar werden diese Haselnüsse, die werden geröstet und dann werden die eben ganz, ganz fein gemahlen. Und dann wird je nachdem, also die Haselnuss an sich hat schon relativ viel Lecithin, was auch gut für uns ist, sprechen wir gleich noch drüber. Je nachdem, welche Konsistenz der jeweilige Erzeuger herstellen möchte, wird dann noch zusätzlich Lecithin dazugegeben. Und dann wird es natürlich mit abgewandelt mit, je nachdem wie viel Zucker, wie viel Kakaobutter, also was man noch zufügt. Aber die Grundmasse von Nougat und also auch von jedem Nougat-Ei an Ostern, die Grundzutat, hier Mozartkugel, das sind gemahlene Haselnüsse. Und zwar wirklich, ich meine, zu so ungefähr 70-80%.
Und da müssen wir ganz kurz unterscheiden, das ist das dunkle Nougat, ja, ne? Weil es gibt ja auch noch dieses
Turon.
Helle, genau, Turon, dieses eher, was sich fast wie Marshmallow anfühlt.
Ja, genau. Und genau, ich meine das dunkle Nougat, da gibt es eben auch noch weitere Unterscheidungen. Das dunkle Nougat, ich bin mir nie sicher, ob es wurde in meiner Gegenwart schon als Jean Dujou und als Gianduja ausgesprochen.
Ich kenne das als Gyandoja.
Als Gyandoja, genau das. Er wird genauso geschrieben. Und das ist eben, das ist das dunkle Haselnuss-Nougat. Das wird
das total hat wirklich einen wahnsinnig krassen Schmelz auch, ne? Das ist fast so wie hier Eiskonfekt.
Ja.
Was ja so ein kühles Gefühl hat, weil da Kokosfett drin ist und das ein, ich weiß nicht, ob höheren oder niedrigen Schmelzpunkt hat und deswegen dieses kühle Gefühl macht. Und ich finde, Nougat macht ein bisschen was Ähnliches. Oh, und da gibt es doch auch diese belgischen, da sind wir doch, da sind wir bei den Muschelpralinchen.
Und natürlich, ich habe die so dermaßen geliebt. Ich habe zur Kommunion eine Packung. Wie heißen die denn noch?
Ja, die heißen Guillon oder Gillian.
Genau. Und dann sind das halt einfach die Nougat-Meeresfrüchte. Oh mein Gott, ich war obsessed. Ich habe die halbe Packung in einem Rutsch weggefressen und anschließend war mir so schlecht.
Ja, weil das ist wirklich total krass.
Ja, da kannst du auch einfach ein Stück Butter essen, definitiv. Ja. Mir war anschließend so schlecht, dass ich davon erstmal geheilt war, aber ich kriege regelmäßig, ich liebe Nougat, ich liebe an Ostern die Nougat-Eier, das ist auf jeden Fall mein Grind. Und aber es muss die richtige Dosis sein. Also ich kriege dann so einmal im Jahr so einen Anfall und denke, ich brauche jetzt hier so eine, ich hätte jetzt gern so einen Nougat-Seestern.
Es gibt auch so Nougat-Riegel. So
das ist mir zu krass.
Fast nur aus Nougat bestehen eigentlich.
Oder halt auch so Geschichten, auch in der Kombination mit Marzipan, dass du halt so einen Nougat-Riegel hast und der hat dann irgendwie noch so eine Marzipan-Hülle drum. Das ist mir eins zu krass, aber
ist auf jeden Fall alles nichts für Nussallergiker.
Unter gar keinen Umständen. Finger weg vom Nuss-Nougat. Und da gibt's natürlich auch, je nachdem, welche Hersteller man sich so anguckt, gibt's fantastische Dinge. Hier die französische Schokoladenfirma Valrhona, die stellt da unglaubliche Nougat-Mischungen her, die auch dann, es gibt auch so Praline-Mischungen, das ist dann immer noch, es hat immer ein bisschen was dann damit zu tun, was wird diesem Grundprodukt der gemahlenen Haselnuss, dieser Paste, was wird der noch zugeführt, wie viel Schokolade, welche Form von Schokolade, wird da vielleicht noch flüssige Kakaobutter zugeführt und noch weiter irgendwie gehackte Haselnüsse und dann ist man ganz schnell bei so einer Praline-Mischung. Wirklich ganz, ganz großartig, finde ich auch total interessant. Und wenn man im Piemont ist und dort in eine Bäckerei geht, in eine Konditorei, dann je nachdem, was das für eine Konditorei ist, kann es einem durchaus passieren, dass die sogar ein hausgemachtes, ein eigenes Gyandoja als kleine, in kleine goldene Papierchen abgepackt verkaufen. Hm. Und das ist auch, das ist spannend. Das ist cool.
Und jetzt haben wir uns so viel heute in Schokolade gewälzt, in Nuss-Nougat-Creme. Wir haben uns eigentlich fühle ich mich gerade, als hätte ich so eine Waffelhülle.
Ich fühle mich schon wie so ein Blätterkrokant-Ei. Ist so. Ich habe auch schon so ein knisterndes, kleines Papierchen drum.
Man darf oder sollte auch nicht vergessen, also Schokolade und Nougat und alles ist nicht gesund, aber die Haselnuss an sich, zum Beispiel auch so, wie wir sie eben im Dressing verarbeitet haben, die ist schon gesund.
Die Haselnuss ist super gesund und an dieser Stelle kann man auch nochmal kurz sagen, die Nuss hat viel Fett, ja, aber der Körper unterscheidet sehr wohl in das ist gutes Fett, das ist schlechtes Fett und Nüsse haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren und der Körper rafft sehr wohl, oh, das ist gut und legt
die
das
braucht
nicht.
Man zum Beispiel auch, um verschiedene Vitamine auch überhaupt verarbeiten zu können körperlich, ne?
Und das ist auch ein, also die Nuss macht, weil die halt relativ viele Ballaststoffe hat, macht die eben auch relativ schnell satt. Also dann natürlich, also ich kann mir lockerflockig gesalzene und geröstete Nüsse einfach mal 500 Gramm rein, 500 vielleicht nicht, aber wenn man dazwischen noch mal ein bisschen atmet und sie spürt, wird man feststellen, so eine
Nuss,
die macht einen auch satt.
Wenn man essen würde, hat man eigentlich nach einer Hand fast genug.
Ja,
eigentlich schon. Sind diese kleinen gerösteten Nussverpackungen, wo man immer denkt, das ist eine absolute Frechheit. Bei mir sind die immer beim Blutspende-Fresskorb mit drin.
Stimmt.
Wo man so denkt, was soll denn das? Eigentlich sind das sogar schon fast zwei Portionen.
Und der Körper versteht sogar, dass er das nicht unbedingt sofort irgendwie auf der Hüfte ablagert, sondern dass er dieses sinnvolle, dieses gute Fett eben weiter nutzt. Und diese Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel total gut für die Nerven. Und man kann sich damit auch irgendwie ein bisschen besser konzentrieren. Also deswegen ist es, glaube ich, auch im Studentenfutter drin. Und dann kann ich kurz vermelden, Haselnüsse enthalten viel Kalium, Calcium, Eisen und vor allem Vitamin E. Und ich muss das ablesen, das schützt die Zellen vor Alterung und wird deshalb auch als Schönheitsvitamin bezeichnet. Was sagen wir denn dazu? Die macht also auch noch schöner, ich weiß es nicht.
Ich fühle mich gesund und schön und will mal wieder seit langer Zeit endlich eine Schweineüberleitung mal wieder auspacken. Passt perfekt zur Hausaufgabe. Hässlich, aber gut.
Oh, wie schön. Ich hatte es schon fast vergessen vor lauter Aufregung.
Vor lauter Schokolade. Nugel. Dein Gehirn ist quasi verklebt.
Ja, wirklich. Es ist voller Blätterkrokant. Die Hausaufgabe kommt aus dem Piemont. Und zwar durfte ich dort nicht nur Gianduja kennenlernen, sondern eben auch Haselnussmakronen. Die sehen wirklich nach gar nichts aus. Ich stand da in so einer Bäckerei. Und dann hatten die halt hinter sich in der Theke so kleine abgepackte Tüten.
Mit Häufchen.
Wo einfach so weiße kleine Häufchen drin waren. So kennt man hier manchmal sehr selten vom Bäcker, also diese Meringebälle, diese kleinen Tuffs, Baisertuffs.
Aber die Baisertuffs sind ja sogar noch aufdressiert und Makrönchen wahrscheinlich nicht so schön, oder?
Also diese Haselnussmakronen, das habe ich mir dann sagen lassen, das ist eine Piemonteser Spezialität, die heißen allen Ernstes Brutti ma Buoni, was übersetzt so viel bedeutet wie hässlich, aber lecker, was ich ein bisschen gemein finde. Die sind nicht mit einer Sterntülle aufdressiert, sondern die werden mit so einem Löffelchen, werden die einfach so flatsch. Bleiben dann aber trotzdem, weil das halt so ein aufgeschlagener Baiser ist, der halt eben auch ein bisschen Stand hat, sacken die nicht sofort runter, sondern die bleiben dann schon auch, das ist so ein amtliches kleines Häufchen. Und ja, die sehen halt wirklich, also mit mir macht halt so, wenn ich so Meringe sehe, das macht mit mir jetzt nicht so dieses, boah geil, muss ich reinbeißen. Ich kaufe das, ich weiß, wofür ich es nutze und finde Meringe super. Naja, und diese Haselnussmakronen, ich habe sie dann halt gekauft, weil ich dachte, ich mache jemandem eine Freude damit. Dann dachte ich mir,
hast du dir eine Freude damit gemacht?
Und dann dachte ich mir, komm, du kannst doch jetzt nicht irgendwie sowas Lames verschenken. Komm, mach mal Tütchen auf, probier's mal. Ja gut, also
Spectacular, give me 14 of them.
Ohne Witz, diese Tüte hat's. Ich glaube, die hat's keine zwei Tage geschafft, dann war die einfach leer. Und es ist wirklich, es sind vier Zutaten. Ich habe die jetzt mehrfach schon nachgebacken und die sind so elend geil. Man muss auch nicht warten, bis Weihnachten ist, sondern man kann auch einfach mal so eine Fuhre abbacken, in der Plätzchendose aufbewahren und sich dann halt, wenn du irgendwie nachmittags beim Kaffee denkst, boah, jetzt so ein Zückerchen. Das geht total schnell. Es hat vier Zutaten, Eiweiß, Zucker, eine Prise Salz und eben geröstete, gehackte Nüsse. Das wird, also man schlägt ein Baiser auf, den Zucker in drei Fuhren da rein, damit er sich besser auflösen kann. Baiser aufschlagen. Gerne mal so 8 bis 10 Minuten einplanen. Dieser Baiser muss wirklich stehen.
Stiff Peaks, sagen sie bei Great British Bake Off. Oh. Läuft gerade wieder.
Peaks. Ich habe den Ausdruck Vogelnase gelernt.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob das ein französischer Übersetzungsfehler ist, weil mein Chefpart ist hier Franzose war. Also es sieht wirklich aus wie ein Schnabel.
Ja.
Wenn du die
wenn du das den Schneebesen dann rausziehst, so ein Dreieck.
Ja, dann hast du die Vogelnase. Genau. Und da werden dann relativ schnell mit einer, ich nehme dafür immer einen Teigschaber, die gehackten Haselnüsse drunter gehauen, einfach nur mit einem Löffel auf dem Backblech die Kleckse verteilen und dann backst du 10 Minuten bei 130 und dann nochmal eine halbe Stunde bei 110 Grad, lässt die auf dem Blech auskühlen. Wie gesagt, ich sag's nochmal, die sehen nach nichts aus und du denkst, ja, was soll das denn? Das ist halt Baiser, ich mach mir nichts aus Baiser. Nee, probiert das, esst das, es ist so unfassbar geil. Das ist wieder dieser Effekt, sag mal, ist da irgendwie Nougat oder Schokolade oder irgendwas drin? Nein, da ist eine geröstete Nuss drin.
Nuss und Zucker.
Und es ist extrem geil. Also Brutti ma Buoni, Piemonteser Haselnüsse als Hausaufgabe.
Und auf die Playlist von mir Justin Vernon. Der Kopf hinter Bon Iver mit Hazelton. Und dann habe ich noch im Angebot von Galant, glaube ich, In a Nutshell.
Ich habe auch zwei nussige Songs, die ich vorher nicht kannte, aber mir gefallen sie beide sehr, sehr gut. Hazelnut von Sender Mölder und ich lese den Namen Daniel Levi, habe aber nicht nachvollzogen, ob es der Daniel Levi ist. Und der andere Song ist Hazelnut Butter von Lava Taylor und Medium Troy.
Und ihr, wenn ihr mögt, schreibt uns eine Mail. Schickt uns mal Themenwünsche auch gerne rein. Also der Winter wird hart und lang. Wir werden für euch da sein. Mal gucken, wie hart und lang er wird. Mal gucken. Können wir jetzt noch nicht sagen, können wir noch nicht wissen. Freuen wir uns auf jeden Fall immer von euch zu hören. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch bewertet, wenn ihr uns bewertet, euch bewerten. Ach, man selber sollte sich nicht so viel bewerten. Nee. Und nächste Woche gibt's Kürbis, weil schließlich ist Herbst und schließlich haben wir uns schon alle markiert, welche Gilmore Girls und Gossip Girl Folgen im Herbst spielen.
Das ist Pumpkin Spice Season.
Wir feiern alles von Halloween bis Thanksgiving und da freue ich mich schon drauf. Tschö, Jule.
Tschö, Anke.